ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Marianne Gold. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Pegel da, hier läuft's jetzt für die Ewigkeit in der ARD Audiothek. Marianne Gold von Alphaville.
Man sagt immer noch, es läuft, obwohl gar nichts mehr läuft. Das ist alles digitalisiert. Aber es gibt so Dinge, die sich irgendwie immer weiter fortsetzen. Oder Plattenfirma.
Naja, die machen ja manchmal wieder Platten.
Ja, so ein bisschen. Gibt es eigentlich von allen unseren Studioalben mittlerweile Vinylplatten. Was ich persönlich natürlich toll finde, weil es einfach so einen größeren künstlerischen Spielraum, Gestaltungsspielraum lässt.
Bevor wir uns jetzt hier gleich ganz vertiefen in 4 Jahrzehnte Alphaville, Marianne Gold, muss ich aber erstmal ordentlich guten Tag sagen. Obwohl, eigentlich würde ich lieber die Klappe halten, so als Verneigung vor der Musik, die Generationen begleitet hat, mich auch, Forever Young eben. Alphaville, Marianne Gold, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ist für mich auch ganz schön, weil ich zu diesen Menschen gehöre, die nie aufgehört haben, Alphaville zu hören. Gibt es sicher ganz viele. Wie begegnen Sie solchen Menschen?
Oh, ganz normal. Also das gibt eine ganze Menge Leute, die das machen und deswegen stellt sich da so eine gewisse Routine ein. Ich freue mich natürlich, wenn Leute unsere Musik hören, grundsätzlich. Wenn sie da auf, sagen wir mal, so auf den Generationendurchschnitt anspielen, der also zum Beispiel bei Live-Konzerten oder so ist, das ist schon relativ heterogen. Also natürlich die, sagen wir mal, 30, 40-jährigen irgendwie Menschen stellen so die Mehrheit, die Majorität da, aber, also es ist sehr, sehr weit verteilt über 3,5 Generationen. So.
Das kann doch auch glücklich machen, wenn man das
sieht. Ja, natürlich. Also man hat irgendwie das Gefühl, also irgendwie noch eine Relevanz zu haben nach so langer Zeit. Diese Tournee, die wir jetzt machen, die Forever heißt, das sind 40 Jahre Alphaville. Mhm. Und das war mir, als wir angefangen haben, oder als jemand mit der Idee kam, irgendwie, ey Leute, wir sind kurz davor, irgendwie 40-jähriges Jubiläum zu feiern, und wir angefangen haben, darüber nachzudenken, da wurde mir eigentlich zum ersten Mal bewusst, also wie unwahrscheinlich das ist, an was für einer unwahrscheinlichen Station der künstlerischen Entwicklung von Alphaville wir da alle stehen, ne? Weil es relativ selten vorkommt, dass eine Band kontinuierlich so lange existiert. Mhm. Und sowas kann man auch nicht, Gott sei Dank auch nicht planen.
Was ist das für ein Gefühl? So lange und Forever. Ich sag mal ganz ehrlich, als ich den Titel der Tour gehört habe, ich habe gedacht, natürlich müssen die zu 40 Jahren was machen und außerdem sind die ja quasi immer auf Tour. Aber Forever klingt so ein bisschen wie Tschüss.
Also wir nähern uns so einem Punkt irgendwie natürlich. Ich bin 70 Jahre alt und meine Stimme hält noch ganz gut. Ich kann irgendwie das Repertoire von Alphaville immer noch relativ unverändert singen. Was nicht ganz einfach ist, eine ziemliche Achterbahnfahrt aufgrund der ganzen Melodieverliebtheit dieser Band.
Ja, und auch der Höhe der Stimme, die ja dann.
Ja, genau, das ist die Achterbahn ist, ja. Halt. Ja. Da gibt es ja auch Höhen.
Genau.
Und wir sind eigentlich nicht so eine Truppe, die irgendwie die ganze Zeit zurückblickt, sondern wir gucken immer so nach vorne, aber auch nicht so richtig weit, sondern eigentlich immer nur bis zum nächsten Projekt, was wir spielen. Das nächste Konzert, das nächste Album, das nächste, was weiß ich. Und wir haben nicht diesen Anspruch, irgendwie weit in die Ferne, in die eine oder in die andere Richtung, also nach vorne oder nach hinten zu blicken. Mhm. Deswegen hatten wir auch ein leichtes Problem, als wir uns überlegen mussten, welche Songs suchen wir jetzt eigentlich aus dem ganzen Repertoire von Alphaville von ganz 40 Jahren. Welche Stücke suchen wir da aus?
Zumal sie sich ja quasi musikalisch mit jedem Album neu erfunden haben.
Ja, das ist wahr. Also wir fanden das immer sehr langweilig. Also ein bestimmtes Konzept auf dem nächsten Album dann zu wiederholen. Also wir haben uns im Prinzip jedes Mal wir haben die Musik im Prinzip jedes Mal neu erfunden, obwohl wir haben nur Dinge genommen, die tatsächlich existieren. Wir haben eigentlich selber nichts Neues dazu gegeben oder irgendwas Neues erfunden, was es vorher in der Musik noch nicht gegeben hat. Aber wir haben das im Prinzip für uns selber erfunden. Also wir haben irgendwelche musikalischen Ideen gehabt und dann eben, wenn wir es gemacht haben, festgestellt, ja, da gibt es natürlich irgendwie schon auch andere Künstler, die so ähnliche Sachen eben auch schon mal gemacht haben. In einem wirklich relativ engen Rahmen auch, weil Alphaville ja nun nicht gerade eine Avantgarde-Truppe ist, ne, sondern wir sind irgendwie eine Popband oder also die so ein bisschen, also live-mäßig schon mehr so in den rockigeren Bereich reingeht. Mhm. Und versuchen, also in diesem Bereich irgendwie das musikalische Dinge irgendwie so ein bisschen auszuloten.
Ich hatte ja beim Hören immer wieder das Gefühl, die sind quasi wie Kinder auf so einer Entdeckungsreise und spielen.
So, genau so ist es auch. Also wir sind auch eigentlich immer, also ich finde, wir sind immer noch Amateure.
Wir sind immer noch Amateure, sagt nach 40 der Mann. Jahren.
Ja, das ist so.
Also Milliarden Streams.
Nee, das liegt einfach daran, weil an der Art und Weise, wie wir in die Musik reingeschlittert sind. Hm. Wir, also damals, als es losging mit Bernd und Frank und mir, keiner von uns hätte das jemals für möglich gehalten, dass wir Musiker werden. Wir waren Fans von Musik. Und dann gab es eben auf einmal Geräte, mit deren Hilfe man Musik machen konnte, ohne dass man jetzt irgendwie ein Instrument beherrschen musste. Also Sequenzen.
Aber das war nicht KI, das muss man ja auch nochmal sagen. Heute kann man ja irgendwie der Maschine sagen, mach mal irgendwas.
Ja, nee, so war es nicht. Es waren eben Rhythmusmaschinen oder Sequenzer und eben monophone Synthesizer, zumindest am Anfang, die zum Beispiel einen Arpeggiator hatten oder sowas. Ne? Also auf die Art und Weise ist zum Beispiel Big in Japan entstanden. Das war, ich glaube, das zweite Stück, was wir jemals geschrieben hatten, war Big in Japan. Und der Trick war, dass dieser Arpeggiator produzierte diese Rhythmik, wo wir den Bass draufgelegt haben, dann dieses da-da-da-dam, da-da-da-da-da-da-dam. Und weil wir es uns zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnten, also ein Polyphon-Synthesizer war damals einfach unerschwinglich für uns. Wir waren arm wie die Kirchenmäuse, waren froh, dass wir diese paar Spielzeuge hatten, die wir da am Anfang zur Verfügung hatten. Aber wir hatten ein Modularsystem von Roland, das hatte zwei Oszillatoren. Und wenn man die gegeneinander verstimmt, auf eine Quinte zum Beispiel, dann hat man so einen Klang, der so ähnlich ist wie ein Akkord. Da fehlt eigentlich nur noch die dritte Note. Es ist sozusagen eine offene Stimmung. Und genau das passiert eigentlich bei Big in Japan. Also das ist eigentlich im Prinzip die ganze Idee, die ganze musikalische Idee dahinter steht, ist eigentlich dieser eine Trick, weil wir wollten irgendwie voller, harmonischer klingen. Mhm. Und durch diesen volleren Klang war ich dann eben als Sänger auch eben inspirierter, diese Melodien zu erfinden, die ich dann da drauf gesungen habe. Und also das war in der Entwicklung von Alphaville eigentlich immer so ein Vorantasten jenseits eigentlich der Grenzen, innerhalb derer wir eigentlich Musik machen konnten. Wir haben immer versucht, darüber zu gehen und jenseits dieser Grenzen, also wo wir eben in ein Territorium kamen, von dem wir überhaupt keine Ahnung hatten. Warum? Ich kann mich noch erinnern, als wir den ersten Walzer geschrieben haben, zum Beispiel. Das war wirklich. Also das war so, wir wurden irgendwie zurückgeworfen ins, sagen wir mal, 18. Jahrhundert
sozusagen. Naja gut, aber ein Dreivierteltakt ist einfach cool. Der bringt ja an sich schon Schwung.
Ja, also das erste Stück, was in einem Dreivierteltakt, Alphabet-Stück, was in einem Dreivierteltakt geschrieben hat, das war mir damals, als ich das geschrieben habe, war mir das gar nicht bewusst, dass das ein Dreivierteltakt war. Mhm. Das ist uns erst in der Produktion aufgefallen, als wir dann angefangen haben, irgendwie, also es war Welcome to the Sun, und als wir dann angefangen haben, Schlagzeugspuren und so, also da dran zu legen und so, und das irgendwie sich immer verschob und dann, ey, das ist ein Walzer, das ist ja ein Walzer, was wir da haben. Ja,
das ist wirklich kindliche Spielfreude.
Ja, genau.
Entdeckerfreude, ja. Entdeckerlust. Mhm. Und warum wollten Sie das dann? Also Sie haben keine Instrumente gelernt gehabt?
Nein. Also deswegen sind wir auch in den 80er Jahren nie live aufgetreten, sondern mit dem Live-Spielen haben wir eigentlich erst in so Mitte der 90er Jahre angefangen.
Da waren wir dann nie mehr aufgehört.
Und seitdem sind wir auf so einer Never-Ending-Tour, ja.
Ja, aber was war der Impuls für Sie, dass Sie gesagt haben, ich Musikfan und mit meinen Kumpels, wir wollen nicht mehr weiter Musikfans sein, sondern wir wollen das selber machen, auch wenn wir es uns jetzt eher schlecht vorstellen können, wie es geht?
Nein, es gab auf einmal die Möglichkeit, also mit Hilfe dieser Spielzeuge gab es auf einmal die Möglichkeit, dass wir praktisch unsere eigenen Songs schreiben konnten. Mhm. Und das war einfach eine Gelegenheit, die von der wir eigentlich immer nur geträumt haben, aber keiner von uns hätte sich das jemals vorstellen können, dass wir überhaupt dieses Talent haben, sowas zu machen. Aber mit Hilfe dieser Instrumente konnten wir das auf einmal tatsächlich. Also wir haben sofort angefangen, unsere eigenen Stücke zu schreiben. Wir sind nicht diesen Weg gegangen, also Stücke von anderen Künstlern zu covern und einfach mal zu sehen, wie es ist, überhaupt eine Komposition, wie die strukturiert ist, wie man das macht, irgendwie einen Song zu schreiben. Das lernt man ja am besten, wenn man Coverversionen spielt von anderen Künstlern, wo man dann die ganzen Tricks irgendwie auch kennenlernt.
Aber das haben Sie nie gemacht?
Nein, das war einfach, das hat uns viel zu lange gedauert. Deswegen sind wir ja auch wahrscheinlich keine Instrumentalisten gewesen, weil er auch keiner Bock zu hatte. Ne? Aber jetzt konnten wir diesen Prozess praktisch mit Hilfe von Technik, von Technologie überspringen. Ja. Und dann gleich irgendwie in den kompositorischen Prozess reingehen.
Und wie funktioniert so ein kompositorischer Prozess? Sie sagen dieses schöne Wort, dann an so einer Stelle, Sie schreiben ja dann wahrscheinlich keine Noten oder haben damals keine Noten geschrieben.
Nein, ich kann bis heute keine Noten. Also braucht man ja nicht, wenn man einen Sequenzer hat, den man programmieren kann. Mhm. Oder eine Roland 808.
Aber dem muss man ja sagen,
was
für eine Melodie soll da sein.
Wie bitte?
Aber dem muss man ja sagen, was für eine Melodie muss man haben. Singen Sie die dann vor?
Ja, genau. Ich kann ganze Streichersätze schreiben, also aus dem Kopf schreiben. Ich kann die einzelnen Melodien, kann die auch singen, aber wenn ich irgendwie am Computer bin und das programmiere, dann kann ich die Noten halt so eingeben, weil ich die ja höre. Mhm. Ja. Also ich weiß auch in etwa, wie die heißen.
Aber zuerst ist da diese Stimme, diese innere Stimme, die...
Ja, nicht nur bei mir, bei den anderen war es genauso. Also vor allen Dingen Frank, muss ich sagen, vorher eben, der diese ganzen Intro-Melodien am Anfang auf dem ersten Album zum Beispiel gemacht hat. Ne? Dieses da-da-da-da und diese ganzen anderen, also dieser unheimliche Einsatz von den Streichern bei Sounds Like a Melody zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist einfach... das war so sein Talent, was er hatte.
Und Sie haben sich das vorgesungen sozusagen? So wie Sie es jetzt auch machen?
Also Frank war eigentlich derjenige, der am besten von uns spielen konnte. Mhm. Also ich habe mehr oder weniger ein Keyboard benutzt wie so eine Schreibmaschine. Bernd war irgendwo dazwischen und Frank hatte schon so ein bisschen, also der war der Einzige, der auch mal Klavier gelernt hat. Also so, wie man das halt in der Schule lernt.
Mhm. Wann ist diese Musikleidenschaft bei Ihnen irgendwie entstanden? Haben Sie das früher gespürt?
Ja, es war irgendwie, Musik war für mich, also von Anfang, also soweit ich zurückdenken kann, war für mich Musik das Tollste. Aber was ich mir eben selber gar nicht zutraute, irgendwie selbst zu machen.
Das war so ehrfurchtig.
Aber schon meine frühesten Erinnerungen gehen so, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Und das war... Da habe ich zu Hause, wir hatten so eine riesige, in Herford im Wohnzimmer so eine riesige alte Musiktruhe stehen. Da war oben so ein großes Röhrenradio drauf mit diesen ganzen Anzeigen und Skalen, wo man sich im Prinzip so durch die ganzen Planeten, um den ganzen Planeten rumbeamen konnte, via Kurzwelle oder so. Langwelle natürlich. Und darunter war ein Plattenspieler, der also hauptsächlich für Schellackplatten war. Und ganz unten war so ein Kasten, da standen dann die ganzen Schellackplatten drin.
So
mit Freddy Quinn
aufrecht.
Ja. Und diesen ganzen Schlagerleuten, die er damals, Bill Ramsey, hat mir damals sehr gut gefallen auch. Und also diese ganzen Schlagerleute, die damals irgendwie so angesagt waren. Ne? Und die waren teilweise immer noch auf Schellack. Mhm. Das muss so 1958, 59 gewesen sein.
Sie sind 54 geboren.
Ich bin 54, ja. Mhm. Und dieses Auge, dieses grüne
Auge. Das habe ich auch noch vor Augen.
Ja. Das hatte einfach so eine Magie. Das hat mich, also alles, was irgendwie damit mit Musik und also auch diese, diese Nachbarschaft von, sagen wir mal, von virtuellen Klängen, wie also Frequenzstörungen und so weiter, wenn man irgendwie durch den Äther wanderte. Und dann auf einmal, bumm, kam man irgendwie an eine Radiostation und da spielte dann auf einmal Felix Mendelssohn Bartholdy oder so. Glasklar. Mhm. Und dann ging man wieder weiter und dann ging es irgendwie wieder in irgendwelche Sphären, die also das Weltall oder was etwa. Das war für mich eine unheimliche Inspiration. Also die mich wirklich, die mich heute noch dazu bringt, irgendwie bestimmte Dinge zu tun, musikalische Dinge zu tun, die mich bis heute inspiriert hat.
Und wann ist der Glaube oder die Überzeugung entstanden oder gewachsen im ich will das, ich bin, werde Profi, ich kann das und ich mache das?
Bei dem ersten Stück, was wir zusammen geschrieben haben, war es so. Das hieß A Bubblegum Event. Und war irgendwie so eine verrückte Geschichte von so einem irgendwie der letzte Mensch auf der Erde, oder er denkt, er ist der letzte Mensch auf der Erde, die Erde ist irgendwie vernichtet durch irgendeinen Atomkrieg oder sowas. Und dann stellt er auf einmal fest, nee, da nähert sich jemand, er ist nicht der einzigste Mensch. Und was macht er? Er erschießt den, weil er will der einzigste Mensch sein. Das war halt so eine typische Alphabet-Story. Und darüber haben wir dann so ein Lied geschrieben, das hieß A Bubblegum Event. Warum das A Bubblegum Event heißt, weiß ich heute nicht mehr. Das Ding haben wir auch nie veröffentlicht, aber das war der Auslöser. Wir hatten auf einmal ein Stück. Wir hatten damals, glaube ich, eine Rhythmusmaschine, sondern wir waren natürlich alle Fans von Brian Eno und hatten alles gelesen über den, was er gemacht hat. Der hat halt diese Loops gemacht. Mhm. Und wir haben dann eben auch aus so einem Schlagzeugfill, was wir von irgendeiner Schallplatte runtergesampelt haben, ich weiß nicht mehr, welcher Künstler das war, haben wir so ein Schlagzeugfeld irgendwie geloopt mit unserer Dual-Tonbandmaschine. Und
irgendwie in den 70er Jahren muss das gewesen sein.
Das war in den 70er Jahren, ja. Also Ende der 70er Jahre. Mhm. Und das war dann im Prinzip, das klang dann wirklich wie ein richtiges Schlagzeug. So. Schon irgendwie toll. Und es hat uns echt total angetörnt. Ey, hör dir das an, da kann man sich richtig orientieren, das geht immer, das ist ein Groove.
Aber das ist die eine Seite, aber dass man davon dann auch irgendwie leben kann, das stellt sich ja nicht automatisch. Das hat uns gar nicht interessiert. Sie nicht interessiert?
Nee. Wir hatten ja alle, wir waren ja alle am Jobben. Also ich habe auf dem Bau gearbeitet zu der Zeit. Und ich hatte einen Job halt, der ziemlich hart war, weil ich hatte außer Abitur ja nichts gelernt in meinem Leben. Also kamen für mich nur die harten Jobs in Frage, um an Geld zu kommen. Und das war irgendwie Bau bei mir. Ich hatte diese Geldsorgen nicht. Also man wird nicht besonders reich als Bauhelfer. Ich hatte eigentlich das Glück, in einer Akkordkolonne zu arbeiten. Also da wir hatten besseres Bier. Damals trank man auf Baustellen noch viel Bier. Und
gab es keine Arbeitsschutzbeauftragten?
Nein, das, was da alles abging, das ist eine Geschichte.
Schon da haben Sie wahrscheinlich einen Schutzengel gebraucht.
Allerdings. Und ich habe halt irgendwie mal malocht von morgens so Viertel nach fünf, glaube ich, musste ich raus. Wir haben mal früher angefangen als die anderen. Und abends und die Nacht über waren wir dann irgendwie und haben an unseren Songs gebastelt. Kein Mensch hat darüber nachgedacht, irgendwie ist das jetzt eine Perspektive oder sowas, sondern es war einfach so eine fiebrige Situation, ja. Weil wir hatten alle irgendwie so fast Angst, dass uns das wegläuft. Das, was wir jetzt gerade da machen, dass das dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so funktioniert. Dass wir vielleicht irgendwie dann keine Ideen mehr haben für Stücke schreiben oder sonst irgendwas. Das war eine vollkommen neue Situation für uns. Wir konnten unsere eigenen Stücke schreiben. Das war einfach großartig.
Und Sie haben das gefühlt, was man, heute würde man sagen, das Momentum gefühlt und genommen.
Ja, und genau. Gemacht. Also, ja. Und das ging dann immer so weiter mit dem Momentum.
Ja.
Also, wir hatten unheimlich viel Glück.
Ja.
Das muss man nämlich auch haben. Also Talent allein reicht nicht. Glück muss man haben und wir hatten saumäßiges Glück.
Muss man ja manchmal auch einfach an der zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Gab es solche Momente für Sie?
Ja, andauernd. Also wir waren eigentlich immer, wir sind von West-Berlin damals nach Münster gezogen, weil wir tatsächlich, man glaubt es heutzutage nicht, aber wir haben in West-Berlin keinen Übungsraum gefunden. Weil das, also wenn man irgendwo Musik machte, kriegte man sofort Beschwerden und Polizei und so weiter. Mhm. Es gab eine Menge Leerstand, aber man konnte nicht einfach auch da so hin und Geräte da reinstellen, die waren dann am nächsten Tag nicht mehr da. Das heißt, man musste schon irgendwie einen halbwegs sicheren Ort haben. Es war sehr, sehr schwierig, die Übungsräume.
Und in Münster ging das, was jetzt die, klingt jetzt nicht so nach musikalischer Revolution, Münster.
Unsere damalige Schlagzeugerin hatte eine Oma in Münster und das war der Grund, weshalb wir dahin sind. Und diese Oma hatte zwei Häuser da, die sie vermietete. Und über diese Connection, über unsere Schlagzeugerin, haben wir da so eine oberste Etage in einem dieser Häuser mieten können, wo wir alle acht oder neun Mann, die wir damals waren, irgendwie, wir waren so eine Art Künstlerkollektiv.
Hessen,
richtig. Hießen Sie? Genau. Wo wir da alle untergebracht waren und dann jeweils unseren künstlerischen Ideen nachgehen konnten. Mhm. Und natürlich tagsüber Jobs. Oder Ariane hat, also unsere Schlagzeugerin, die hat studiert und es waren alles, was man halt so macht, wenn man so zwischen 19 und 25 Jahren ist.
Mhm.
Halt.
Wenn ich das richtig im Blick habe, waren Sie älter als...
Ich war der Älteste.
Ja.
Weil ich war damals schon... Also zu dem Zeitpunkt, wo wir in Münster war ich, glaube ich, 29 oder so. Als das mit Alphaville losging, war ich, glaube ich, schon 30. Und die Bravo hat mich dann zu einem 19-Jährigen erklärt.
Ja, das sieht man ja dann auch nicht wirklich. Ja.
Nee, das war wirklich, also...
Und Sie waren jung und sexy?
Ich war jung und sexy, genau. Ich hatte irgendwie... also man ist einfach in dem Alter, ist man, kann man wirklich jedes Alter haben. Man sieht einfach jung aus.
Ja.
Also das war schon irgendwie glaubwürdig.
Und ich habe mich gefragt, wie kann man in dem Alter solche Texte schreiben, wie Forever Young zum Beispiel, die man heute lesen kann und sich fragt, das hat so ein Sprilli geschrieben, wie ist das passiert? Was waren Sie damals, so ein melancholischer Mensch, ein sehr nachdenklicher, melancholischer Mensch? Ich sitze im Sandkasten, das Leben ist kurz, oder es kann kurz sein,
Ja, das also in der Zeit, also vor allem in der Anfangszeit meiner West-Berliner Phase war das ja so, dass ich sehr viel damit konfrontiert war, mit dieser Frage, wie lang oder kurz das Leben. Viele meiner Freunde sind in der Zeit gestorben an Überdosen oder an sonstigen
Geschichten. Das war noch nicht die AIDS-Zeit.
Was?
Das war noch nicht die AIDS-Zeit.
Nee, das war die Junkie-Zeit.
Junkie-Zeit, ja.
Und als ich in West-Berlin sozusagen gestrandet bin, da... Also da war ich wirklich, ja, ich war in so einer Clique von so ein paar Punks und wir haben irgendwie in besetzten Häusern gewohnt und haben irgendwie versucht zu überleben in dieser Stadt und haben natürlich viele Leute getroffen, so die also in den, sagen wir mal, unteren sozialen Bereichen irgendwie da agiert haben und existiert haben. Und versuchten da irgendwie zu überleben. Und der ganze Bodensatz der Gesellschaft, ne? Also da alles das, was damals eben noch nicht so, du konntest zum Beispiel irgendwie als Transe, konntest du in West-Berlin schon ganz gut leben. Aber es war immer noch irgendwie so eine anrüchige Geschichte. Es ist nicht so wie heute, wo es irgendwie keinen Menschen mehr... Und das versammelte dieses ganze Volk von Märchengestalten sozusagen, das versammelte sich irgendwie... In West-Berlin, das war ein unglaublich besonderer Ort, weil er auch so isoliert war durch diese Todesstreifen und die Mauer und diesen ganzen Kram. War man da wirklich, wenn man da ankam, das war so, als wenn man eine Tür hinter sich zuschlägt. Mhm. Und draußen ist die Realität und man war in West-Berlin und da war nichts real. Das war alles, das war schon eine sehr, sehr große Inspiration irgendwie. Ich habe mein ganzes Leben schon als kleiner Junge irgendwie Gedichte geschrieben und so. Und da braucht man ja Themen. Hm. Und also so banal, mit so banalen Sachen gibt man sich da nicht ab. Nee. Wenn man irgendwie einen Sandkasten, ich finde es immer sehr schön, wenn man, also auch als Lyrik, wenn man einfache Ausdrücke benutzt oder Dinge nimmt, die simpel sind, wie zum Beispiel einen Sandkasten.
Hm. Aber warum haben Sie damals gesagt, ich mache das, die Gedichte, die Sie geschrieben haben, waren ja wahrscheinlich nicht Englisch. Warum haben Sie dann Songtexte in Englisch geschrieben?
Weil die meisten Künstler, die ich zu dem Zeitpunkt bewunderte, Engländer waren oder Schotten. Mhm. Vielleicht war auch ein paar Waliser dabei. Also jedenfalls hauptsächlich war es UK, also UK Artists und natürlich dann aber auch die ganzen Amerikaner. Die ganze amerikanische Musik, also sagen wir mal, ursprünglich war es eigentlich mehr so die englischsprachigen, also die englischen Bands, die Beatles, die Stones, Cream und diese ganzen Sachen. Und das waren alles, also Bowie natürlich irgendwann, aber das waren alles Menschen, die, also das waren Götter. Deswegen war es für uns ja auch so umwerfend, als wir anfingen, selber unsere eigene Musik zu schreiben, weil wir auf einmal dazugehörten, irgendwie auf eine Art, zu diesem Olymp.
Es ging ja relativ schnell dann, weil der erste Song war ein Mega-Hit. Wie ist das passiert? Das kann man ja nicht planen.
Doch, die Plattenfirma denkt da ganz anders drüber. Die sagen irgendwie, ja, das haben wir genauso geplant.
Und das war aber ja, man sollte es ihnen nicht glauben.
Viel extremer. Es war so, dass natürlich hat keiner damit gerechnet, dass es so abgeht, gleich mit der ersten Single.
Ja.
Und das haben uns auch viele Musikjournalisten in Deutschland niemals verziehen, dass wir nicht die Ochsentour durch die ganzen kleinen Clubs machen mussten, sondern dass wir gleich irgendwie mit unserer ersten bescheuerten Single irgendwie Nummer 1 in Deutschland und dann anschließend in ganz Europa wurden.
Und halt forever.
Naja, und also der Plan war damals, dieser Plattenvertrag, den wir dann bekommen hatten, das war überhaupt kein Problem. Ich bin damals von Münster mit Frank zusammen irgendwie nach West-Berlin zurück. Und wir haben da verschiedene Verleger getroffen und auch so ein paar Plattenhengste. Und die haben das Demo gehört. Wir hatten irgendwie 5, 6 Songs darauf. Big in Japan war da gar nicht drauf, aber Forever Young in einer Uptempo-Version. Und die wollten uns alle sofort haben. Also ich habe am Abend dann nach Münster zurück telefoniert und gesagt, ihr werdet jetzt nicht glauben, ich habe 3 Angebote von 3 verschiedenen Plattenfirmen.
Und wie war denn das für Sie? Die
sind bescheuert. Was ist das denn jetzt? Was geht denn hier jetzt ab? Das dachten wir. Also da fing alles an, sehr, sehr surreal zu werden. Also ab dem Moment, wo dieser Plattenvertrag in Sicht kam, befanden wir uns auf einmal so in einer Art schwerelosen Zustand, würde ich sagen.
Und war das dann...
Weil das war nun einfach, da waren nun Sachen, von denen wir überhaupt keine Ahnung hatten. Verträge, Copyright, Publishing, Produktionslizenzen, der ganze Schwachsinn. Also das war alles, irgendwie, keiner von uns hat das dann noch irgendwie richtig verstanden.
Was hat Sie davor gerettet, diesen Erfolg nicht zu überleben, was ja vielen passiert ist, die in so eine Situation gekommen sind?
Bei den anderen beiden war es, also ich meine, Frank ist ja also innerhalb von einem Jahr dann abgesprungen, weil das für ihn tatsächlich zu viel war.
Sie sind ja von Fernsehen zu Fernsehen schon.
Ja, das konnte er ganz wichtig verkraften. Und also er hat die Bremse gezogen und hat sich abgesetzt, was zu meinem allergrößten Bedauern. Und also Bernd ist ein sehr bodenständiger Mensch, also ein richtiger Ostwestfale. Wie eigentlich auch ich bin eigentlich
Sie
auch
ja
so.
Sie auch, ja, Herford.
Genau, wir sind ja beide aus, wir kamen ja alle drei aus der Gegend da, zwischen Enger und Herford. Und dann hatten wir natürlich auch noch diese Leute um uns, ne, vom Projekt von Nelson. Die uns irgendwie praktisch so an den Füßen festgehalten haben und uns auch wieder runtergezogen haben. Ne? Aber das war gar nicht so nötig. Ich denke mal, und bei mir war es eben auch einfach meine Westberliner Zeit. Ich hatte diese Zeit überlebt, also vor allen Dingen die ersten 1,5 Jahre, als ich irgendwie 1977, glaube ich, nach Westberlin kam zum ersten Mal. Und ich hatte diese Zeit überlebt und deswegen konnte mir da nichts passieren. Man kriegt dann eine Menschenkenntnis, mit der man dann später auch viel anfangen kann, wo man später auch sieht irgendwie und Leute durchschauen kann und Leute versteht, wie die ticken und so. Also ich habe die Verträge nicht verstanden, aber ich habe genau gemerkt, dass in dem Moment, wo ich diesen Vertrag unterschreibe, zieht er mich über den Tisch. Das war völlig, weil ich wusste, was das für einer war. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und aber ich meine, auf der anderen Seite konnte man da auch nichts gegen machen. Ne? Also ich hätte jeden Vertrag unterschrieben. Und wenn ich meine Seele dafür hätte verkaufen müssen, wäre mir scheißegal gewesen. Das war so, also wir alle waren so drauf.
Ein Album haben sie auch Prostitute genannt. Ja,
genau, das war sozusagen die Langzeitfolge. Irgendwann haben wir dann ein Album gemacht, was Prostitute ist, genau.
Um so ein bisschen abzurechnen?
Es gab einen Song, der so hieß, der dann es aber aus irgendwelchen Gründen nicht auf das Album geschafft hat. Das war eigentlich der titelgebende Song. Und da geht es um einen Künstler, der seine Ideale, also in diesem Song geht es um einen Künstler, der seine Ideale also angeklagt wird von anderen, von einem Gospelchor. Also so hatten wir es jedenfalls geplant. Irgendwie so drei schwarze Mädels, ja, die ihn anklagen irgendwie, dass er die Ideale verrät, dass er sich verkauft, prostituiert mit seiner Musik und deine ursprünglichen hehren Ziele irgendwie dafür fehlt.
Aber wenn man Ihre musikalische Laufbahn verfolgt, muss man ja sagen, eben, haben Sie gerade nicht gemacht. Sie haben, es gab doch gewiss Druck der Plattenfirma, bei der Sie Verträge unterschrieben haben, zu sagen, Jungs, ihr macht jetzt das zweite, dritte Album, das muss genauso klingen wie Big in Japan also oder Forever Young. Und Sie haben dann gesagt, nö, wir machen jetzt was gemacht. Ganz anderes.
Ja, also soweit, also solche Diskussionen hatten wir gar nicht, weil, also am Anfang wir waren so erfolgreich mit allem, wir konnten sowieso machen, was wir wollten. Aber ja, das, was Sie da gerade eben gesagt haben, genau das haben wir ein einziges Mal gemacht. Und zwar am Anfang war es halt so, dass die zwei Nummern, Big in Japan und Forever Young, waren die Nummern, die Plattenfirma am meisten interessiert hatte. Und also erst sollte Big in Japan raus und als zweites dann Forever Young. Nun hatte man nicht damit gerechnet, dass es mit Big in Japan so schnell abgeht. Und man hatte es so geplant von Seiten der Plattenfirmen, dass dann Forever Young irgendwann im Herbst, also im Weihnachtsgeschäft als Ballade und so weiter und so fort. Also die übliche Taktik. Und das ging aber nur nicht mehr, weil das Ding war innerhalb von 6 Wochen Nummer 1 in Deutschland. Und also der ganze Zeitplan hatte sich auch einmal so verkürzt. Und
alle wollten
also
mehr.
Jetzt mit Forever Young im Sommer rauskommen müssen. Und dann haben die irgendwie so Emissäre von Hamburg irgendwie nach Münster geschickt zu uns und so zwei Typen. Und einer von denen sagt dann, ey, ihr wisst doch, wie man Hits schreibt. Könnt ihr nicht noch eine Abtemponummer schreiben, die wir da irgendwie dazwischen ballern können? Mhm. Und ja, das habt ihr doch drauf, ihr könnt das doch, ne? Und wir in unserer völligen Naivität haben gesagt, ja klar, das können wir, super, machen wir.
Und das war dann Sounds Like a Melody.
Das war dann Sounds Like a Melody. Und das war der Grund, weshalb ich dieses Stück erst Ende der 90er Jahre ins Live-Repertoire aufgenommen habe, weil ich diese Nummer so gehasst habe. Weil das war das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mich tatsächlich irgendwie verkaufe. Dass ich das aus irgendwie Gründen mache, dieses Stück geschrieben habe, aus Gründen, die ich eigentlich vor mir selber gar nicht so vertreten kann.
Ich hoffe, Sie brechen jetzt das Gespräch nicht ab, wenn ich sage, dass ich Sounds Like a Melody großartig finde.
Ja, das also sagen viele Leute, zum Beispiel auch mein damaliger Musical Director, der Martin Lisser, mit dem ich auch sehr viele tolle Stücke zusammengeschrieben habe, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, der liebte auch Sounds Like a Melody und hat immer wieder gesagt, Marian, ich verstehe nicht, wieso wir das nicht in unserem Live-Repertoire haben, dieses Stück. Und ich sage, ich mag diese Nummer, ich hasse diese Nummer. Und er dann irgendwann gesagt hat, pass mal auf, ich gehe jetzt mit der Band in den Übungsraum und wir proben die Nummer ein und du kommst dann rein und dann spielen wir das zusammen. Und du singst dazu und dann sag mir hinterher, wie du dich fühlst. Und wenn du es immer noch scheiße findest, dann machen wir es halt nicht. Naja, ich bin dann da reingekommen, alle Stacheln ausgefahren. Habe mich dahin das Mikrofon gestellt und dann legte die Band los und es war so geil. Das hatte ich nicht gedacht. Und und dann ab dem Moment war Sounds Like a Melody im Live-Repertoire dann auch drin.
Ja.
Und es ist wirklich ein ganz schönes Stück, muss ich auch sagen.
Ich finde es musikalisch. Es klingt nicht wie, jetzt covern sie sich selbst.
Nö, und das war ja alles noch das erste Album.
Ja.
Also wir haben dann eben. Also unser eigentliches erstes Album war eigentlich unser zweites Album. Afternoons in Utopia. Weil
die Songs waren schon fertig vorher.
Einige davon waren schon fertig. Also für Forever Young haben wir eigentlich ausschließlich neue Songs geschrieben dann. Und eben die alten Songs, die wir davor geschrieben hatten, eben die blieben dann eben liegen. Und aus diesen Songs haben wir dann irgendwie das zweite Album gemacht. Aber das ist eigentlich das erste Album. Also vom Repertoire her, von der Musik, die da drauf ist. Und die ist auch viel, ja, sagen wir mal, viel elegischer und romantischer eigentlich als die Musik, die auf Forever Young drauf ist.
Romantisch ist ein gutes Stichwort. Das steht bei mir hier auch irgendwo auf dem Zettel, weil ich so gedacht habe, irgendwie hat es was, es hat natürlich was Melancholisches. Darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Aber es hat auch was Romantisches. Ist das so Ihre Weltsicht? So ein bisschen? Sie tragen auch eine Brille, die Welt vermutlich ein bisschen schöner aussehen lässt.
Allerdings.
So orange gefärbt.
Orange, das ist unglaublich. Also was das irgendwie mit der Umgebung macht. Romantik. Also es ist, also ja, natürlich, also romantische Literatur interessiert mich irgendwie. Literatur aus 19. Jahrhundert interessiert mich. Ich bin also der größte Fan von Mendelssohn Bartholdy zum Beispiel. Das ist ein romantischer Komponist. Also jedenfalls mit der Stilrichtung, der musikalischen Stilrichtung der Romantik irgendwie, also verbannt. Und ich meine, man muss sich einfach nur vielleicht einfach mal genau überlegen, was man eben meint mit Romantik. Ob man da so eine Weltabgewandtheit und so eine Weltfremdheit mit meint oder ob man die Dinge, die existieren, irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise betrachtet, zum Beispiel auf den Aspekt ihrer Schönheit oder so. Durchaus auch eine Art, also das ist eigentlich die Art von Romantik, von der ich rede, wenn ich Romantik meine.
Fällt Ihnen diese Weltsicht schwer? Wenn man sich jetzt so umguckt, denke ich immer, ich muss mich daran erinnern, das Schöne zu sehen.
Ja, aber es ist ja trotzdem da. Aber es ist schwer zu ertragen. Es ist natürlich, also Schönheit ist umso schwerer zu ertragen, je schlimmer die Zustände auf der Welt sind. Ne? Weil einem immer mehr klar wird, wie sehr diese Schönheit bedroht ist durch schlimme Dinge, durch Ausbeutung der Natur, durch politische Ereignisse und so weiter. Dann da sieht man dann irgendwie, wie die Schönheit vor die Hunde geht. Und das ist dann vielleicht auch ein Motiv, was man hat, um vielleicht selber irgendwas dagegen zu unternehmen. Oder zumindest nicht die falschen Parteien zu wählen. Also, also man kann auch aus so einer romantischen Betrachtungsweise her politisiert werden oder eben aktiv sein oder sonst wie. Der Grund, weshalb man etwas Gutes tut, der ist ja scheißegal. Weil es kommt immer nur darauf an, was man macht.
Alter Kästner-Spruch. Ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, Sie kennen sich aus. Sie haben von Felix Mendelssohn Bartholdy gesagt, als Lieblingskomponist. Hören Sie, was hören Sie zu Hause, so ganz privat? Oder gehören Sie zu den Musikern, die so viel mit Musik umgeben sind, professionell, dass Sie sagen, ich will Ruhe?
Nee, also Ruhe will ich auf keinen Fall. Also ich liebe Musik über alles. Und also ich höre sehr viel zeitgenössische. Also was jetzt gerade passiert, also ich habe jetzt gerade einen Künstler entdeckt, Father John Misty heißt er, glaube ich. Misty. Ein amerikanischer.
Mhm. Father John Misty.
Ja. Okay. Und der großartige Musik macht, also so Crossover-Musik, also teilweise avantgardistisch, teilweise also beeinflusst von Musik aus den 30er, aus den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann höre ich natürlich auch also die Klassik und also alles, was dazugehört. Und eben vor allen Dingen Mendelssohn, das ist einfach, ja, das ist für mich wie was andere vielleicht für Mozart ist oder so. Das, ich finde, da sind auch sehr viele Ähnlichkeiten. Sind beide jung gestorben. Und es gibt viel Rätselhaftes irgendwie in dieser, auf dem ersten, zum, beim ersten Hinhören, vielleicht sehr, sehr offenen und leicht durchschaubaren Musik und zugänglichen Musik gibt es, da gibt es sehr, sehr viele Rätsel auch, sehr viel Spannendes. Aber die ganze Bandbreite, Jazz eingeschränkt, also mit den ganz neuen Formen von Jazz kann ich nicht so viel anfangen. Bei mir hört es beim Bebop so dann irgendwann auf. Also der destruktivistischen Ansätze, die es irgendwie in Jazz gibt, die tue ich mir nur ganz selten an.
Ja, es würde auch irgendwie nicht so zu, jedenfalls dieser Ansatz, der würde ja überhaupt nicht zu dem passen, was Sie musikalisch seit 40 Jahren machen.
Also Minimalismus, zum Beispiel minimalistische Musik, irgendwie Steve Reich und Philip Glass vor allen Dingen natürlich, irgendwie dieser wirklich fantastische Film Koyaanisqatsi, wo Philip Glass die Musik für gemacht hat. Ich will jetzt diesen Film jetzt gar nicht weiter beschreiben. Jedenfalls ist es ein Film ohne Sprache, der ist nur mit Musik und also besteht nur aus Musik und aus Bildern.
Und sehr sparsamer Musik.
Ja, eben minimalistische Musik.
Ja, ja.
Aber sehr, sehr stark rhythmisierte Musik auch. Sehr stark sequenzierte Musik. Und das Tolle an diesem Film ist, dass man kann den überall sehen, in jedem Land, weil er keine Sprache hat. Und ich kann zum Beispiel, ich kannte damals, wir haben in Südamerika gespielt und ich kannte dann, ich hatte da eine Frau kennengelernt, die in Lima einen Nachtclub hatte, wo wir irgendwie ein bisschen gefeiert hatten. Und bin mit der irgendwie ein paar Tage später nochmal irgendwie, da hat sie mir die Stadt gezeigt und so. Und irgendwann sah ich, dass dieser Film da lief in einem von diesen, also in so einem Kino da. Und gesagt, lass uns da reingehen. Und wir sind in diesen Film gegangen. Und das letzte Mal hatte ich den Film, ich glaube, in Rom gesehen. Und da war es dann in Lima und in einem völlig anderen Kontext und trotzdem funktioniert dieser Film, eben weil er keine Sprache hatte, nur Musik und Bilder. Das hat so eine Universalität.
Ja. War die Entscheidung, Englisch zu singen, über die wir ja schon gesprochen haben, dann auch unbewusst so ein Ding, das die internationale Karriere überhaupt ermöglicht hat? Das wäre mit Deutsch wahrscheinlich schwieriger gewesen.
Absolut, ja. Das war aber nicht der Grund. Der Grund war, dass ich finde, Englisch ist eine unheimlich schöne Sprache. Und wenn Richard Burton Shakespeare zitiert, irgendwie dann, da geht mir echt einer ab. Das ist einfach überwältigend. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Sprache. Man vergisst das, weil Englisch ist ja praktisch so eine Art Esperanto, also neben dem Spanischen und dem Chinesischen, irgendwie so eine Art Esperanto, Welt-Esperanto geworden. Aber es ist auch wirklich eine selten schöne Sprache, die ja auch einen sehr schönen Klang hat. Und sehr, sehr sanft und sehr, also sehr viel Emotionalität irgendwie kann man ins Englische reinpacken. Im Deutschen ist es ein bisschen schwieriger.
Warum?
Aufgrund des Klangs.
Finden Sie, ja.
Ne? Ich bin mal gefragt
worden. Ich fühle das bei dem, was Sie tun, ich finde, auf Deutsch geht es auch.
Natürlich. Natürlich geht es auch auf Deutsch, aber es ist was anderes. Also sah ein Knab ein Röslein stehen zum Beispiel, ist ein wunderschönes Lied, wunderschönes Gedicht. Aber mir fällt jetzt gerade nichts ein, was man jetzt dem, also aus dem Englischen irgendwie entgegensetzt, weil mir da ich kann jetzt nicht alles auswendig, ich kann mir so schlecht was merken. Also sogar meine eigenen Texte, da habe ich immer Probleme mit.
Echt? Wie funktioniert das auf der Bühne?
Nicht Teleprompter, ich habe da so einen Monitor, da läuft der Text immer mit. Und wenn ich mal irgendwie merke, ich nähere mich einem Hänger, dann gucke ich da mal kurz drauf. Also ich hänge da jetzt nicht die ganze Zeit dran.
Nee.
Aber das ist so ein Screen und da läuft der Text mit.
Ja, wahrscheinlich so.
Das ist aber bei Pink Floyd oder anderen Bands auch nicht anders.
Obwohl sie die Texte, also ja, viele der Texte ja schon lange singen.
Ja, also, aber gerade die Texte, die man, also mein schlimmster Albtraum ist zum Beispiel, ich mache eine Performance von Forever Young und vergesse irgendwie eine Zeile. Das ist der allerschlimmste Albtraum.
Ja.
Und man kann sich
alle können es mitsingen.
Ja, genau. Und man kann sich da so reinsteigern, dass es wirklich wie so eine Psychose dann wird. Und ja, das, also so geht's mir eben manchmal mit den Texten. Also ich, das ist so, als du gehst auf die Bühne und hast dir vergessen, den Hosenladen zuzumachen oder sowas. Das ist einfach schrecklich. Deinen eigenen Text und dann, wo dann die Leute sagen, also den müsst ihr auch jetzt kennen. Also, also das Risiko gehe ich nicht ein. Risiken sind sowieso irgendwie scheiße.
Zumal bei sowas Ikonischem, wo sie könnten ja einfach das Mikrofon in den Saal halten und eine sparsame Begleitung machen und der Saal würde das alles singen.
Ja, klar.
Ja. Wie fühlt sich das für Sie an, der Sie so viele musikalisch sehr unterschiedliche Dinge gemacht haben, mit jedem Album was Neues gemacht haben, immer wieder was Neues entdeckt haben, dass Menschen wie ich natürlich zu einem Alphaville-Konzert gehen, um all das kennenzulernen und zu erleben, aber natürlich auch im Forever Young hören wollen, weil das...
Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Also das finde ich völlig legitim.
Ja. Es nervt nicht.
Nein, wir spielen ja nicht irgendwie...
Ich mache ganz Song, viele andere Sachen.
Wir spielen ja nicht an einem Konzert jeden Song einmal und Forever Young 20 Mal oder so. Also Forever Young wird auch nur einmal gespielt. Also das ist... außerdem, also es ist einfach ein Privileg, irgendwie ein paar Welthits im Gepäck zu haben. Es ist auch, ich finde es toll. Also wir haben da alle ein sehr, sehr lockeres Verhältnis zu. Also wir gehören nicht zu den Leuten, die sich über ihren eigenen Erfolg beschweren oder sich da deswegen bejammern oder so.
Ja, das ist ja die eine Seite. Die andere Sache ist ja aber auch die eigene Haltung dann dazu. Für mich, ich höre das nicht, ich spiele das nicht jeden Abend und ich höre es nicht jeden Abend. Für mich macht das eine Welt auf und es hat natürlich ganz viel Erinnerung. Für Sie ist das so eine Begleitung durch das ganze Leben und irgendwann...
Es hat auch viele Erinnerungen.
Ja.
Naja, wenn es
eine Begleitung durch
das ganze Leben ist.
Aber Sie sind natürlich kein... Sie sind ja keine 80er-Jahre-Band und Sie sind kein rückwärtsgewandter Mensch.
Nein, das bin ich, glaube ich, nicht. Aber es gibt ja auch andere Lieder in meinem Leben, die ich nicht selber geschrieben habe, sondern Leonard Cohen oder so. Mhm. Und die höre ich ja auch andauernd.
Mhm.
Also vielleicht sogar noch öfter als Forever Young, weil das spielen wir eigentlich nur, das höre ich eigentlich immer nur, wenn wir es live spielen.
Mhm.
Und gut, wir haben eine Menge Konzerte irgendwie, also im Jahr so um die zwischen 40 und 50 Konzerten. Ich glaube, also so die Lieblingsmusik oder sowas, also Beatles oder so höre ich nicht mehr, weil das kann ich alles, das habe ich in meinem Kopf abgespeichert. Das kann ich jederzeit irgendwie so abrufen. Das muss
relativ
ich
tatsächlich leicht nicht mehr hören. Zu dekonstruierende Musik.
Aber nein, also die, ich habe kein Problem, also keiner von uns hat ein Problem damit irgendwie, dass wir irgendwie ein paar sehr bekannte Stücke in unserem Repertoire haben und wir wissen, dass die Leute darauf warten und dass sie das hören wollen und wenn man im Studio arbeitet, so ist es jedenfalls bei uns, dann kümmern wir uns nicht um die Meinung anderer Leute oder wie wir die irgendwie erreichen können oder so. Oder dass wir dann Stücke ändern, weil wir sagen, ja, das geht so jetzt nicht, das müssen wir jetzt irgendwie so machen, dass das ein bisschen zugänglicher wird. So geht das nicht. Also so kannst du nicht kreativ sein.
Mhm.
Wenn wir aber dann das Album fertig haben und in den Übungsraum gehen und dann das Material einproben für die damit verbundene Tour, dann ist es genau umgekehrt. Dann denke ich an nichts anderes als an das Publikum. Und wie kann ich diese Stücke so bringen, so optimal verpacken und so bringen, dass die Leute es einfach umhaut. Und da bin ich zu jedem Kompromiss oder zu jeder Änderung absolut bereit.
Mhm.
Also, und das ist auch eine unwahrscheinliche Erleichterung, wenn man sich zum ersten Mal dann, also nach diesem ganzen Stress im Studio, wo man sich wirklich nur die ganze Zeit sich selber einkreist, irgendwie rausgeht und einfach mal für ein paar Wochen an nichts anderes denkt als an jemand anderen. Das ist einfach wirklich so eine Befreiung.
Ja. Weil man natürlich in dem Studioprozess nur an sich oder an das Produkt
man steht die ganze Zeit da, also im Fokus. Und das geht ja auch gar nicht anders.
Ja.
Also nur da, nur das ist die, nur da, dadurch bekommt man irgendwie diese künstlerische Freiheit auch. Ja, das, aber wenn du, wenn ich rausgehe und diese Musik an den Mann bringe oder an die Frau, dann überlege ich mir genau, wie ich das mache, wie ich, ob ich das vielleicht aus der Ballade eine Abtempo-Nummer mache oder vielleicht sogar irgendwie das ganze Arrangement irgendwie komplett ändere oder die Nummer gar nicht erst spiele. Hm. Dann lieber eine ältere, bekanntere Nummer dann an die Stelle setze oder so. Das ist, das spielt für mich, also da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Gibt es da so unterschiedliche Erwartungen, wenn Sie in Deutschland spielen und wenn Sie in Großbritannien spielen oder irgendwo anders? Ja, also sind ja weltweit unterwegs.
Ja. Also wir sind, also für die Amis sind wir so eine Indie-Band.
Eine Indie-Band?
Ja. Ja. Also irgendwie so ein bisschen schräg auch. Hier in Deutschland ist das völlig anders. Da sind wir einfach irgendwie eine Popband. Ja, also von den, sagen wir mal, also wir werden jetzt nicht als jemand betrachtet, der irgendwie da, also wir sind einfach so eine stinknormale Popband halt. Ne? Also natürlich schon irgendwie ein Phänomen, weil es uns irgendwie lange gibt und weil wir irgendwie erfolgreich sind, aber also nicht sowas, also in Staaten, jetzt die letzte Nordamerika-Tournee, die wir gemacht haben, liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, das war 2018. Da haben wir schon, also wir haben natürlich große Venues da gespielt, also ausverkauft und so, aber wir haben so einen Independent-Status, so einen University-Radio-Status irgendwie. Mhm. Sowas Intellektuelles.
Ist ja auch schön, wenn man so zwei unterschiedliche Welten hat und ja unterschiedliche Erwartungen dann und sicher ja auch nochmal ein unterschiedlich geprägtes Publikum.
Ja, ja, und zum Beispiel auf der Tournee war es zum Beispiel so, und das ist zum Beispiel also so typischer geht's gar nicht bei Alphaville, dass wir hatten das letzte Konzert war in Los Angeles und ich kam nachts irgendwie zurück von nach dem Konzert. Mein Fahrer kutschierte mich da über den Sunset und auf einmal sehe ich da irgendwie so eine Neonschrift: Whiskey a go go. Und ich habe das gelesen, mich hat fast der Schlag getroffen. Ich habe zu dem Fahrer gesagt: Ist das das originale Whiskey a go go aus den 60er Jahren? Ist es immer noch die gleiche Location? Ja, hinterher, ja. Und ich, could we possibly play there? Und er meinte: Anybody can play there. und das, ich muss dazu sagen, das Whiskey a go go war irgendwie so eine, meine erste Platte, die ich mir in meinem Leben gekauft habe, von meinem eigenen Geld, war Johnny Rivers Live at the Whiskey a go go. Das ist ein Album, das ist so, ja, von 1966 oder irgendwie sowas. Und das war die erste Platte, die ich mir, die war benutzt und hatte Kratzer und so weiter und die kostete nur 8 Mark.
Und sie waren 12.
Und ich habe dieses Album irgendwie wirklich so oft gespielt auf meinem Platten, auf meinem Plattenspiel, dass da irgendwann war die Musik ganz rausgekratzt aus der Rille. Und ich habe mir immer vorgestellt, irgendwann in meinem Leben möchte ich irgendwie ins Whiskey a go go gehen und mir da eine Band an, weil da spielten irgendwie Janis Joplin und Jimi Hendrix und Jefferson Airplane und weiß der Teufel, wer da alles auf, Led Zeppelin sind da aufgetreten und sowas.
Und haben Sie dann auch da gespielt?
Und das Ding ist, es ist ein ganz kleiner Club, da gehen nicht mehr als 400 Leute rein. Mhm. Das ist also praktisch für eine Band, die sagen, die aus Europa kommt und mit dem ganzen Equipment hin und her. Also selbst wenn du irgendwie das eine Woche ausverkaufst, machst du keinen Gewinn. Ne? Weil du kriegst einfach nicht genug Leute in den Laden rein.
Ja.
Ne? Und ich war jetzt aber auf einmal in der Situation, dass ich, also nicht nur, ich wollte damals als kleiner Junge dahin und mir eine Band angucken. Jetzt war ich irgendwie selber eine Band und konnte da sogar auftreten und bin also anschließend dann direkt zu meinem Manager hin und habe ihm gesagt, ich mache irgendwie was, dass wir da im Whiskey a go go spielen. Hm. Und Christian meinte dann gleich, oh Gott, nein, das geht nicht. Das
machen wir Minus.
Das wird irgendwie ein Desaster, ein finanzielles Desaster. Und ich habe gesagt, ist mir scheißegal. Ja. Denkt euch irgendwas aus, wie wir das hinkriegen. Und dann sind wir im darauffolgenden Jahr tatsächlich und haben 2 Nächte im Whiskey a go go gespielt. Und es wird auch irgendwann,
für lau.
Also es wird nicht irgendwann für lau, eine Vinylplatte geben, die wird heißen Alphaville Live at the Whiskey A Go Go. Und die wird genau das gleiche Artwork haben, wie das Artwork von Johnny Rivers at the Whiskey, Live at the Whiskey A Go Go. Genau die gleichen Farben. Nur, dass da nicht Johnny Rivers abgebildet ist, sondern wir. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Das kann ich fühlen. Es ist toll. Und für irgendwas muss ja dieser Erfolg und diese finanzielle Unabhängigkeit, die damit einhergeht, ja auch gut sein, dass man solche Entscheidungen treffen kann und nicht sagen muss, ich danke schön, aber ich muss auch von irgendwas meine Miete bezahlen.
Ja, das ist das Schöne, wenn man eben mit was erfolgreich ist, dass man diese Probleme nicht so in dem Maße hat. Ja.
Hm. Was hat dieses, wie hat dieses Katapultieren in auch kommerziellen Erfolg ihr Leben verändert?
Überhaupt nicht. Hat es nicht. Ich bin ein privilegierter Mensch. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die vermögend ist. Und also mein Vater war Unternehmer. Mhm. Und hatte so eine Klimatechnik-Heizungsfirma, einen mittelständischen Betrieb und so weiter.
Aber der hatte ja wahrscheinlich andere Erwartungen an Sie.
Ja klar, ich war natürlich auserwählt als Einziger, weil ich hatte ja nur noch 4 Schwestern.
Aber in 50er Jahren war das ja wahrscheinlich
klar.
So ein Ding, ja?
Ja klar.
Der einzige Sohn musste die Firma übernehmen. Punkt.
Und ich war natürlich die größte Enttäuschung seines Lebens. Ich hätte die Firma innerhalb von einem halben Jahr an die Wand gefahren, wenn ich da reingelassen hätte. Aber dazu ist es ja gar nicht gekommen. Ich bin dann ja mehr oder weniger, also praktisch unter dem Radar, habe mich dann irgendwie von der Familie irgendwie dann, als ich 19 war, Abitur hatte, verabschiedet und war erstmal weg. Und aber ich bin relativ privilegiert aufgewachsen. Ich musste mir um nichts Sorgen machen. Ich bin auf super Schulen gewesen und so weiter und so weiter. Und ich hatte diese existenzielle Angst, das war für mich irgendwie nicht, die existierte für mich nicht, die hat für mich nie existiert.
Aber ich glaub, in West-Berlin haben Sie es doch schon gefühlt.
Nein, das war nicht so, dass ich Angst hatte. So, das war für mich irgendwie einfach eine völlig irrationale Erfahrung, die ich da gemacht habe. Eine völlig surreale Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber ich war mir selber irgendwie aufgrund meiner vielleicht des Mangels an Erfahrung irgendwie immer sehr sicher. Und ich habe mich in allen möglichen Milieus irgendwie da bewegen können, ohne Geld und ohne irgendwas. Weil ich dachte, ich hatte immer diesen Optimismus, dass es irgendwie weitergeht, ne? Und ich war eben auch bereit, jede Art von Arbeit, jeden Job irgendwie anzunehmen.
Es war nicht dieses Gefühl, na, im Notfall wird Papa schon zahlen.
Doch, natürlich. Das kann man nicht einfach abschalten. Also natürlich, diese Option hat immer die ganze Zeit bestanden, ohne Frage. Aber ich hätte niemals hätte ich das gemacht. Ich wusste das. Aber abschütteln kannst du das nicht.
Und was hat sie dann in dieses kommunardische, sozialistisch-kommunardische Prinzip der Nelson-Community?
Das war einfach das waren so Relikte aus den 60er Jahren. Man hatte, so wie heutzutage Jugendliche rechtsradikal sind, und irgendwie damit vielleicht auch gegen irgendwie die ältere Generation irgendwie, also so ihren eigenen Raum schaffen, so war das damals mit links.
Ne? Das war für sie eine Art
Protest. Ein bisschen sympathischer als dieses rechte Gesindel. Aber auf alle Fälle ist es eben, da steckt auch viel jugendliche Revoluzzergeist drin, ne? sich irgendwie abzusetzen und eine eigene politische Vorstellung zu entwickeln und so weiter und so weiter. Und deswegen, also waren mir solche Dinge irgendwie nicht, die waren mir überhaupt nicht fremd. Also auch, also sagen wir mal vom theoretischen her. Also ich habe natürlich irgendwie auch so Karl Marx gelesen und mich einfach für Politik interessiert. Und eben auch dieses Verhältnis Ostdeutschland, Westdeutschland, DDR, BRD und so weiter. Wir hatten ja Verwandte auch, die in Magdeburg lebten und so weiter. Also diese Fragen waren in unserer Familie auch immer, da wurde darüber gesprochen, waren präsent. Aber also ich war relativ angstfrei.
Sehr schön. Und dann aber eben offenkundig auch befreit von...
Weil ich privilegiert war, deswegen war ich angstfrei.
Angstfrei, weil privilegiert?
Genau.
Und hat sie das dann auch vor der Gier geschützt?
Ja. Das hatte, also es ist kein besonders, ich kann das jetzt nicht als einen sehr, einen hohen ethischen Wert in mir definieren, sozusagen, sondern ich war.
Danke einfach, für die Ehrlichkeit.
Ja, es war einfach, es lag einfach daran, weil ich das alles schon mal hatte. Mhm. Und mir eingebildet habe, dass ich es nicht mehr brauche.
Dann gab es bestimmt genug Leute, die gesagt haben, Marian, du bist zu höheren Berufen. Lass mal die ganzen Kommunarden hinter dir und ich zahle dir mehr, weil du bist mehr wert.
Ja, das klar. Aber da hat mich ja die Band vorgeschützt, also vor solchen Sachen. Weil wir waren halt Kumpel. Wir waren irgendwie, das wäre ja irgendwie einem Verrat gleichgekommen, wenn natürlich sind Leute gekommen und gesagt, hey, du bist das Gesicht der Band und so weiter. Dieses ganze Gelaber, aber das war ja auch absehbar, dass es passieren wird. Also mit sowas hatten wir eigentlich alle gerechnet.
Ja?
Ja. Und da hat es aber auch keine besonderen Verabredungen gegeben, sondern es war völlig klar, dass wir da auf so einen Schwachsinn nicht reinfallen.
Es war also diese Grundverlässlichkeit war da.
Ostwestfälisch.
Ostwestfälisch.
Ostwestfalen Rules, Baby. Es ist einfach.
Bodenständigkeit.
Ja, es ist so eine Bodenständigkeit.
Ehrlichkeit, genau. Bodenständigkeit. Ja, Sie sind das letzte Gründungsmitglied von Alpha Wild, das noch auf Tour ist. Sie sind der den Geist transportiert, kann man das so sagen, den Sound auf jeden Fall. Was sagen Sie oder was haben Sie den jüngeren Musikern, die jetzt mit Ihnen auf Tour sind, schon länger mit Ihnen auf Tour sind, eben gesagt, Jungs, das ist Alpha Wild?
Das musste ich denen nicht sagen. Die sind, also ich habe die ja nicht, die sind ja nicht so rekrutiert worden, als wenn man irgendwelche Soldaten irgendwie in einer Kompanie steckt oder sowas, sondern das hat sich alles so ergeben. Also eine Band, die 40 Jahre existiert, mein Gott, ja, da geht mal einer, dann kommt wieder einer dazu. Und so ist das, so ist das. Also Dave zum Beispiel, unser Gitarrist, der ist seit fast 35 Jahren dabei. Mhm. Und Alex, unsere Bassistin, die ist irgendwie das, sagen wir mal, das jüngste oder neueste Mitglied, aber die ist auch schon seit über 8 Jahren, glaube ich, mittlerweile dabei. Und solange diese Band existiert, wird es immer wieder eine Fluktuation irgendwie im Personal geben.
Aber wie wählen Sie die Musiker aus? Die müssen ja zu
ich
diesem
will, ich will Spirit die nicht aus, passen. Das passiert einfach. Das ich wähle die einfach, ich wähle die nicht aus. Also ich weiß noch genau, dass wir hatten einmal irgendwie sowas ausgeschrieben, dass wir einen Bassisten suchen für die Band. Und haben uns dann für jemanden entschieden, die hat dann irgendwie 4 oder 5 Jahre lang bei uns Bass gespielt und hat dann aber irgendwann gesagt, sie will das nicht mehr machen, weil sie irgendwie andere Projekte hat und selber eine Band gründen will und so weiter. Und da hat zum Beispiel mein Manager gesagt, weil wir natürlich wieder jemanden suchten, da war noch eine andere Frau, hatte sich zu spät beworben und das war Alex. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ruf die mal an und frag die mal, ob die Bock hat. Und dann kam die, wir haben eigentlich jetzt gar nicht irgendwie jetzt mehrere Bassisten geholt und dann, um dann den Besten auszuwählen, sondern, also Alex ist dann gekommen und hat vorgespielt und das passte und dann war sie irgendwie Mitglied der Band. Mhm. Und so ist das mit den anderen Leuten auch. Damals, als Martin gestorben war, es war wirklich eine Katastrophe eigentlich. Also war das, weil Martin Lister, der auch also MD war für Alpha Wild, also Musical Director war, die ganzen Arrangements geschrieben hatte für die Live-Sachen und so. Und das irgendwie auch so auf einem technischen Level irgendwie organisierte. Auf einmal war er nicht mehr da. Es war so, also es war wirklich, als wenn du so eine Breitseite irgendwie in dein Schiff geschossen kriegst. Ja. Und Und Jakob, unser Schlagzeuger, erinnerte sich an Ex-Kumpel, der irgendwie Keyboarder ist und so ausgebildet in, also auch, also der Musik auch studiert hat und so weiter. Und hat ihn dann vorgeschlagen. Das war Carsten. Und Carsten kam dann irgendwie und hat vorgespielt und, also das war genau das Gleiche. Wir haben nicht irgendwie jetzt mehrere Leute. Also es hat sich so ergeben, das war der Vorschlag. Irgendwie Jakob ist ein, ist jemand, der, dem man, dessen Urteil man trauen kann, wenn der sagt, der Typ ist gut. Und das, also Carsten hat sich als einen totalen Glücksfall rausgestellt. Also nicht nur, also für das, sagen wir mal, innere soziale Gefüge der Band, sondern auch irgendwie als Live Act, weil er so eine Show abzieht. Das ist echt nicht zu fassen.
Das ist ein guter Punkt, weil ich würde gerne auf diese lange Zeit, in der sie schon weltberühmt waren, aber kein einziges oder jedenfalls nicht viele Live-Konzerte gespielt haben, oder gar keine. Sie waren in quasi jeder Fernsehshow in Europa, in Amerika zu sehen, aber nicht auf einer Bühne. Und dann haben sie das gemacht. Sie haben ja vorhin auch erzählt, dass das technisch einfach damals noch nicht so richtig das Ding war. Hatten Sie da nicht einfach extrem Muffensausen?
Also wenn man Musik schreibt und dann obendrein noch der Sänger von dieser Musik ist, ja. Also das, dann ist es eigentlich einfach so, man will auf die Bühne.
Okay.
Egal wie viel Angst man hat oder sowas, man will da auf diese Bühne.
Dann waren diese 10 Jahre, die Sie das nicht gemacht haben, wahrscheinlich eher schwierig für Sie.
Es war sehr schwer für mich, weil die anderen beiden wollten das nicht. Also und zwar weil die waren mehr Tüftler.
Introvertiert.
Introvertierte Tüftler, die irgendwie im Studio unglaublich viel Zeit verbringen. Und dann also auch tolle Sachen da machen. Mhm. Und überhaupt keinen Bock hatten, irgendwie auf einer Bühne zu stehen oder so. Und solange wir in dem Punkt keine Einigkeit erzielen konnten, war es vollkommen klar, dass wir es dann nicht machen. Mhm. Und ich war halt der Einzige, der irgendwie den Drang irgendwie nach draußen hatte. Und deswegen haben wir das erstmal sein gelassen, weil die anderen beiden irgendwie dagegen waren. Das war irgendwie auch eine vollkommen normale Geschichte. Mhm. Aber als Sänger willst du natürlich raus da. Also, und das spielt auch keine Rolle, wie viel Angst du davor hast. Du machst es einfach trotzdem.
Sie hatten Angst?
Ich muss zu meinem Leidwesen sagen, dass ich eigentlich nicht besonders viel Angst hatte, weil ich habe kein Lampenfieber. Also, das hat mir immer sehr zu denken gegeben, weil alle Künstler, die ich bewundere und die ich persönlich selber auch kennengelernt habe, die sterben vor ihren Auftritten immer 3 Tode. Und dass mir das nicht so ging, kam mir immer so unprofessionell vor irgendwie. Mhm. Also
aber Sie wirken ja auf der Bühne nicht, als wären Sie irgendwie in Unterspannung.
Nein, ich bin sehr, ich bin einfach total in der Musik drin. Dann sobald es losgeht, das Konzert, bin ich nicht mehr. Also hänge ich wie so eine, also es gehen so Fäden durch mich durch und ich bin irgendwie Teil dieses Programms. So wie in irgendeinem Science-Fiction-Film, mhm. wo man dann irgendwie so ein Teil des Computerprogramms ist oder sowas, mhm. Ohne dass man es weiß. Ne, also die Musik steuert alles. Die Musik, und natürlich steuern wir wiederum die Musik, weil das ist ja live. Aber das ist eben so ein, wirklich ein Ausnahmezustand, der dann irgendwie einsetzt, wenn man auf der Bühne ist. Und das ist jedes Mal für mich so. Und ich brauche diesen Ausnahmezustand. Ich brauche dieses, also, dass ich wirklich total neben mir stehe. Irgendwie und diesen Bekloppten da sehe, wie der da auf der Bühne rumhopst. Und das brauche ich, weil ich dann wirklich gut bin in dem, was ich mache.
Ja. Sie gehen auf in dem. Sie müssen nicht aufgeregt sein, weil Sie sind dann Teil eines anderen Ganzen.
Ja, eines anderen Ganzen. Irgendwas, was sich jemand anders, der irgendwie so ähnlich heißt wie ich oder den gleichen Namen hat, zusammen mit den anderen ausgedacht hat. Aber in dem Moment würde er aufgehen. Und es gibt aber immer noch diese Möglichkeit der Improvisation. Also mir fallen auch immer wieder neue Ansagen für die Stücke ein. Irgendwie, ich bin noch nie irgendwie so in dieser Hinsicht vorbereitet gewesen, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich irgendwie also so bestimmte Themen habe, die ich irgendwie dann bei bestimmten Songs anbringe und dann jeden Abend irgendwie das Gleiche laber oder so. Das ist nicht so. Das, mir fallen zu den Stücken immer wieder neue Geschichten ein, weil die Stücke halt so sind. Und weil Alphaville eigentlich im Prinzip eine Geschichtenerzählerband ist. Also in einem sehr reduzierten Rahmen jedenfalls. Würde ich das so sehen. Das sind alles Kurzgeschichten. Kurzgeschichten mit einem kleinen Dreh am Schluss. So wie The Magazine of Fantasy and Science Fiction irgendwie. Diese Art von Geschichten.
Mhm. Und das macht es natürlich auch für Sie, für die Band, für das Publikum sowieso ja, abwechslungsreich. Jeder Tag ist anders und Sie spulen nicht irgendwas runter, was Sie sich vor 14 Tagen oder vor 3 Monaten, als die Tour begonnen hat, ausgedacht haben, sondern...
Keiner von der Band macht das. Also natürlich immer in dem vorgegebenen Rahmen irgendwie. Also wir haben ein festgelegtes Programm. Und manchmal wechseln wir auch Stücke aus oder sowas, aber im Prinzip läuft das immer, also haben wir eine Setliste dann und spielen die Stücke halt irgendwie dann in der Reihenfolge und so. Aber es passiert tatsächlich nicht nur durch mich, sondern jeden Abend irgendwelche Sachen. Und wir hatten ja mal vorhin darüber geredet, da hatten Sie gesagt, dass manchmal so Unfälle passieren, so also ja. Technischer Defekt ja. oder sonst irgendwas. Ja. Und das passiert natürlich bei uns auch und das sorgt eben dann auch dafür, dass auf einmal alles ausgehebelt wird und irgendwie aus dem Rahmen fällt sozusagen und man dann improvisieren muss, um das irgendwie alles zusammenzuhalten. Und wenn man es dann hinterher wieder zusammengebaut hat, dann ist es irgendwie anders als vorher. Und das ist eigentlich auch, also das ist sehr toll und sehr, gibt einem auch viele Ideen. Mhm. Einfach. Man geht irgendwie von nach so einer Show von der Bühne runter und sagt, man könnte vielleicht das eine oder andere so oder so machen. Einfach aufgrund dieses Fehlers, der da passiert ist.
Ja. Viel funktioniert natürlich bei Alphaville und bei den Bühnenshows über Sie, der Sie da immer vorn stehen und über Ihre Stimme. Haben Sie manchmal Sorge gehabt, dass die Stimme, man verändert sich, die Stimme verändert sich, die Stimme altert mit, nicht so stark, wie man sonst altert, draußen und drinnen im Körper. Entsteht da so eine Angst? Geht es noch lange, diese Achterbahnfahrt, wo es Höhen und Tiefen gibt?
Ja, das ist so die einzige Paranoia, die ich habe, die ich also mit vielen anderen Sängern teile. Mhm. Also das ist einfach eine albtraumhafte Vorstellung, die Stimme zu verlieren. Und es ist natürlich, also in den 90er Jahren war es so, dass wir irgendwie, was weiß ich, 4, 5, 6 Shows in einer Woche gemacht haben und jedes Mal hinterher irgendwie eine Aftershow-Party, die irgendwie nicht von schlechten Eltern war. Und das war irgendwie alles problemlos. Und irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann habe ich dann die Erfahrung gemacht, irgendwie, wenn ich am nächsten Tag einen Gig habe, dann ist meine Stimme so dermaßen im Arsch, dass ich, dass irgendwie der ganze Auftritt gefährdet ist. Weil wenn ich ausfalle, dann fällt alles aus. Mhm. Und dann, also wenn dir das ein paar Mal passiert, dann merkst du auf einmal, wie, an was für einem seidenen Faden du eigentlich hängst. Mhm. Das ist deine Stimme. Und das ist so ein kleines Seelchen, so ein kleines Ding, was du auch nicht trainieren kannst. Man kann Stimmbilder, man kann sich Techniken angewöhnen, die eigentlich alle dazu ausgerichtet sind, dass man die Stimme möglichst nicht belastet. Weil du kannst die Stimmbänder nicht so trainieren, wie, das ist ja ein Muskel, aber du kannst sie nicht so trainieren wie ein Muskel, der dann, wenn du ihn trainierst, wird er immer stärker und immer besser. Mhm. Sondern alle Gesangstechniken zielen eigentlich darauf ab, dass du möglichst wenig Effort, ja. Also auf deine Stimme, dass du eben nicht trainierst, sondern dass du die möglichst, dass du singst so laut wie es geht, aber eben die Stimmbänder möglicherweise möglichst in Ruhe lässt. Denn das ist die ganze Technik irgendwie. Deshalb geht man irgendwie auch zum Gesangslehrer, um diese Technik irgendwie sich beizubringen. Aber natürlich, je älter man wird, umso schwieriger wird das. Und es war bis zu der Eternal Leos Tour, die wir mit dem Klassikorchester gemacht haben vor 2 Jahren, hatte ich da eine extreme Paranoia. Ich war extrem panisch.
Was hat sich da geändert, was Sie sagen, bis dahin?
Weil dann auf einmal war mir das egal.
Weil?
Weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, na, wird schon irgendwie. Und weil ich natürlich meinen Lebensstil während Natur oder während wir mit der Band unterwegs sind, total geändert habe. Aber ich bin ruhig geworden nach dieser, also ich habe das auch alles, wir haben das dann alles ein bisschen umgestellt. Jetzt, wir machen nicht mehr so viel Gigs in einer Woche, maximal 3. Mhm. Und Und dann kriegt man das irgendwie hin. Aber es ist auch irgendwie so eine, also dieser andere Aspekt, von dem Sie da gesprochen haben, nämlich dass man die Stimme irgendwann für immer verliert, weil man eben einfach älter wird.
Oder sie sich einfach so verändert, dass sie nicht mehr Forever Young singen können.
Nee, genau, weil so wie Pavarotti eben seine ganzen Arien auch irgendwann nicht mehr singen konnte.
Ja, ja.
Also einfach, weil man eben älter wird. Und also aber diese Art von Angst, die habe ich irgendwie nicht. Sondern dann ist für mich einfach Schluss. Dann höre ich auf. Dann bin ich irgendwie angekommen. So sehe ich das. Nur dass ich dann, wenn das also in Sichtweite kommt, dann, ich meine, man hat ja eine Verantwortung auch gegenüber der Band und gegenüber den ganzen Mitarbeitern und so. Aber wenn das in Sichtweite kommt, dann würde ich irgendwie Vorkehrungen treffen, dass man das smooth dann irgendwie so ausklingen lässt. An dem Punkt sind wir jetzt aber noch nicht.
Mhm. Eternal Yours, das war die Tour mit dem Filmorchester Babelsberg, Forever Young. Ich habe irgendwie gedacht, der hat mit der Unendlichkeit und...
Das war einfach
jetzt
so ein
schon
freches Wortspiel. Einfach, also wir überlegen uns immer Sachen, wie kann man diese Wortwendung Forever Young, wie kann man die noch in irgendwie Evergreen oder was weiß ich, ja, in alle möglichen anderen Spielarten irgendwie bringen. Das ist so eine Alphaville-Tradition. Man darf nicht vergessen, dass also viele von diesen Titeln, von diesen Alphabet-Titeln sind ja dann irgendwie im weiteren Verlauf tatsächlich sprichwörtlich geworden. Also sowas wie Big in Japan. Ne? Das ist irgendwie sprichwörtlich geworden. Viele Leute sagen das und meinen irgendwie damit was auszudrücken, obwohl die wenigsten Leute den Sinn dieser Line eigentlich verstanden haben. Aber trotzdem benutzen die Leute das, um irgendwas zu sagen, ey, das ist Big in Japan, das ist irgendwie soll toll sein oder sonst irgendwas. Ne, und oder der Begriff Forever Young zum Beispiel eben ist auch sprichwörtlich geworden, eigentlich durch diesen Song. Und das war aber damals ein vollkommen seltsamer Ausdruck, also was heutzutage irgendwie den Leuten gar nicht klar ist. Das war nicht, ja, das war, ich habe diese, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich diesen Song von Bob Dylan gehört habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den vorher gehört hatte. Weil das war der einzige Song, den es schon gab, der tatsächlich so hieß, Forever Young. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Wortkombination gekommen bin. Aber ich fand die irgendwie seltsam, weil die so größenwahnsinnig war. Weil die so unrealistisch war. Und deswegen. Und
sie hinterfragen sie ja auch in den ganzen Text. Genau, es ist ja nicht so, hey, lass uns für immer leben.
Also Quatsch. Genau. Nein, um Gottes Willen. Ne, sondern, also genau das. Also es ist, also der Song besteht ja aus einer Aufzählung von allen möglichen Dingen, die vermeintlich unsterblich sind, die ihrerseits dann eigentlich wieder Zitate sind, teilweise auch aus Hollywood-Filmen und so weiter. Hollywood-Filme selber haben auch diesen Anspruch der Unsterblichkeit und, also dieser Song beleuchtet diese Aspekte von Unsterblichkeit, von ewiger Jugend und aus vielen verschiedenen Perspektiven. Jetzt habe ich aber den Faden verloren und weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin.
Ne, weil ich das, Sie darauf angesprochen haben, dass Sie es irgendwie mit der Unendlichkeit haben.
Ach so, so ja,
mit
ja,
Eternal genau, Yours
und Forever Young. Ins Spiel gebracht.
Ja, ich habe es ins Spiel gebracht. Weil,
Sie haben mich hier vom Gleis geholt.
Weil Sie vorher gesagt haben, naja, dann lassen wir das vielleicht irgendwann später mal, da sind wir jetzt noch gar nicht, aber vielleicht so langsam ausklingen. Und dann dachte ich, der hat so mit der Unendlichkeit, dann kann ich jetzt vielleicht fragen, was ist das, was Sie hinterlassen wollen?
Also das Einzige, was ich mir Sorgen mache, sind meine Kinder, die ich dann irgendwann alleine lasse auf dieser Welt. Und die Musik, das war ein super Trip, danke. Wem auch immer, den Fans auf alle Fälle. Und das diente zu meiner Unterhaltung und zu der Unterhaltung von vielen anderen Menschen und hat anderen Menschen vielleicht auch irgendwie was gebracht. Aber was da jetzt weiter mit passiert, nachdem ich irgendwie, sagen wir mal, ich muss ja nicht mal groß für sterben, ich kann ja auch einfach sagen, ich höre jetzt einfach auf. Mhm. Ne, und also wenn ich aufhöre, dann ist das Kapitel für mich erledigt. Mhm. Dann wende ich mich anderen Dingen zu. Ich habe noch jede Menge anderer Interessen. Und ich möchte nicht so enden wie mein Vater, der auch immer behauptet hat, wenn er sich zur Ruhe setzt irgendwann, dann macht er dies oder macht er irgendwie den einen Segelturn, den er schon immer machen wollte, oder schreibt ein Buch oder so. Er hatte viele, viele Dinge, die er machen wollte. Und als er dann aber so alt war und immer nur zu Hause rumhing und immer brummiger wurde, habe ich ihn mal gefragt irgendwie, du hattest doch so viele Pläne. Und dann guckt er mich an und sagt, tja, Hartwig, aber jetzt habe ich keine Lust mehr dazu. Und das war wirklich ein Schockmoment, als er das sagte, weil da wurde mir auch einmal klar, es kann tatsächlich sein, das ist ja wie so eine Impotenz. Ne, du kommst auf einmal mit deinen ganzen Plänen irgendwie an, in deinem Lebenslauf, an eine bestimmte Station. Die ganzen Sachen, die du wirklich geliebt hast und so, aber auf einmal fehlt dir irgendwie der innere Antrieb, dich tatsächlich irgendwie damit zu beschäftigen. Und dagegen kann man ja überhaupt nichts machen. Da kann man nicht gegen antrainieren oder sonst irgendwas. Das ist einfach, wenn du keine Lust mehr hast, hast du keine Lust mehr. Und deswegen möchte ich, ich möchte nicht, dass mir das auch passiert. Ich weiß nicht genau, was man dagegen tun kann. Auf alle Fälle sollte man nicht zu spät damit anfangen, dann die Dinge tatsächlich irgendwann in Angriff zu nehmen.
Malen Sie noch? Ist das sowas? Irgendwann habe ich gelesen, dass Sie...
Malen tue ich nicht mehr. Nee. Schon lange nicht mehr.
Was ist das, was Sie noch so...
Ach, da will ich jetzt nicht drüber reden. Es ist langweilig. Also für andere. Also ich bin philologisch sehr interessiert und es ist ein großer Spaß für mich, altfranzösische Texte aus dem 14., 15., 16. Jahrhundert irgendwie zu übersetzen. Und die vor allem die zu verstehen. Das ist ein großer Spaß für mich und das mache ich total gerne. Und das ist aber eine völlig andere Welt und irgendwie ein völlig anderer Teil meines Ichs.
Und leben Sie dann in einem Haus mit tausenden Büchern?
Ja, ich liebe Bücher. Und wir haben ja vorhin über Klang und über Sprache geredet. Eines meiner deutschen Lieblingswörter ist Buch, weil es hat so einen schönen Klang. Und es hat trotzdem die ganzen typischen Dinge, die ein deutsches Wort hat, zum Beispiel den CH-Laut, ja, und sowas, der zum Beispiel, wo Ausländer immer unheimlich viele Probleme mit haben, den irgendwie zu sprechen, und wo immer ein oder irgend sowas irgendwie Hässliches draus wird. Aber auch dieser Vokal und das B. Ne, das B, was sich an diesen Vokal anschließt und dann ausläuft in diesem Hauch. Ne, und dann hat das Ganze noch die Bedeutung Buch. Was gibt es Schöneres als Bücher? Ne, das ist also...
Gibt's eins,
was das ist Philologie halt. Wenn man über sowas nachdenkt. Dann das ist... aber dafür kann ich mich halt begeistern. Ja.
Gibt es irgendeins, was Sie immer wieder lesen?
Früher gab es Bücher, die ich öfter gelesen habe, jetzt nicht mehr.
Weil Sie neugierig sind auf Neues?
Weil es wird immer anstrengender für mich, Bücher zu lesen, weil meine Augen so schlecht sind. Und es strengt mich wahnsinnig an, Bücher zu lesen. Aber ich liebe nun mal Bücher über alles. Und ich habe kürzlich meiner jüngsten Tochter irgendwie Huckleberry Finn vorgelesen. Genau, ich hatte nämlich ein Streitgespräch mit Bonnie, meiner Jüngsten, die ist 11 Jahre alt. Und die sagte, Papa, manchmal benutzt du Worte, die darf man eigentlich sagen. Und dann kam ja natürlich aufs N-Wort und auf diese ganzen Geschichten da zu sprechen. Und ich habe ja dann gesagt, irgendwie, dass, also, liebes Töchterchen, es gibt schreckliche, schlimme Worte, aber es gibt nichts Schöneres als Sprache. Es ist einfach großartig. Und zur Sprache gehören auch die hässlichen Worte. Man kann Worte eigentlich nicht verbieten. Und dann haben wir darüber so geredet und sie war natürlich nicht meiner Meinung. Und das ist auch völlig okay. Und dann habe ich gesagt, ich lese jetzt mal ein Buch vor, Huckleberry Finn. Und da kommen lauter solche Wörter vor. Und das ist eine ganz total spannende und tolle Geschichte und das ist ganz großartige Literatur. Und mal sehen, ob du das spannend findest. Dann habe ich ja abends versucht, das vorzulesen und ich hatte solche Probleme, weil meine Augen so scheiße waren. Und weil es irgendwie natürlich, sie lag im Bett, das Licht war nicht mehr so hell und ich habe schon eine Lesebrille, aber Es war so dermaßen anstrengend. Und man ist das so gewohnt, weil man das meiste, was man liest, heutzutage liest man am Computer, auf dem Screen, dann drehst du es automatisch so groß, dass du es irgendwie dann lesen kannst. Und mit Büchern kannst du das nicht machen. Ne? Das ist irgendwie, meine Kinder manchmal am Fernseher irgendwie versuchen, irgendwie was wegzuwischen.
Mir geht es ja manchmal in der Zeitung so, dass ich die Finger versuche zu spreizen, weil ich es nicht richtig gut erkennen kann. Ja. Im Summer Like Water, Summer Like the Heat, Some Are the Melody, Some Are the Beat. Manche sind wie Feuer, manche Wasser. Die einen sind die Melodie, die anderen der Rhythmus. Was sind Sie?
Wow, die Frage hat mich jetzt echt auf links erwischt.
Was das ist ein da? Zitat aus...
Ja, ja, klar. Das Zitat ist mir wohl bekannt. Nur mir hat noch nie einer diese Frage gestellt. Und da, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste da jetzt eine schlaue Antwort drauf geben, aber mir fällt überhaupt keiner ein. Irgendwie fühle ich mich davon nicht angesprochen. Also irgendwie ist das aus der Perspektive eines Außerirdischen, dieser ganze Text.
Forever Young.
Und also ich selber habe mit diesem Text irgendwie, ich beobachte einfach das, was passiert, was ich da sehe. Und vielleicht ist das sogar bei fast allen Alphaville-Texten so. Da haben sie mich jetzt echt auf eine Idee gebracht. Also das wäre, ist interessant. Da müsste ich mal nachforschen.
Müssten Sie den Philologen in Marian Gold mal fragen, was die Perspektive des Schreiben des lyrischen Ichs ist. So heißt es doch dann im Deutschunterricht.
Ja. Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Also die Position, eine Positionsbestimmung, ne, das ist immer wichtig. Mhm. Weil man dann auch aus seinen Irrtümern lernen kann. Weil wenn man die Position kennt, innerhalb man diesen Irrtum begangen hat, dann kann man diesen Irrtum besser verstehen. Also Summer like water, summer like the heat. Es gibt halt irgendwie passive und aktive Menschen. Es gibt Menschen, some are a melody and some are the beat. Es gibt Menschen, die sind Melodien, die sind, ja, ich, wahrscheinlich wäre ich derjenige.
I
would be the melody.
Ja, wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen. Aber ich wollte sich jetzt nicht in irgendeine Schwierigkeit bringen. Es war einfach so, also dass ich gedacht habe, das passt zum Schluss dieses Gespräches. Ich muss jetzt einfach die Kurve fliegen, weil unsere Zeit vorbei ist.
Also es ist einfach so, dass also mich bringen solche Sachen immer auf neue Gedanken. Und ich bin immer sehr dankbar für sowas.
Und ich bin dankbar, dass wir miteinander reden konnten, dass Sie so offen gesprochen haben, dass Sie uns die Welt zu Ihrem Musikuniversum von Alphaville aufgemacht haben. Vielen Dank, Marian Gold.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Entschuldigung, dass ich das jetzt eben so brutal beenden musste. Anderthalb Stunden sind für den Sonntagsbrunch hier in der ARD Audiothek so unser Limit.
Ich hätte auch nicht mehr lange reden können, weil ich bin jetzt schon langsam heiser. Ich habe ja jetzt gerade zwei Gigs gehabt und wir sind übermorgen... Spielen wir in Athen.
Bis dahin muss ich wieder fit sein.
Stimmlich.
Halt. Sprich, jetzt.
Jetzt werde ich mich mit dem Quatschen zurückhalten. Ab jetzt. Die nächsten zwei Tage.
Na, zum Glück hat es bis hierhin ja gut geklappt.
Ich fand es toll, dass wir heute so gut wie überhaupt nicht über die 80er Jahre gesprochen haben. Weil das ist natürlich der Zeitraum, auf den Alphaville immer so fixiert wird. Was ich eigentlich nicht finde. Ich finde. Uns gibt es eben so lange und wir haben mit den anderen Zeiten genauso viel zu tun. Aber das waren nun mal die Zeiten unserer größten Erfolge. Auf alle Fälle. Die 80er Jahre, dass sie so populär sind, liegt, glaube ich, daran, weil das die letzte glückliche Dekade Westeuropas oder westlichen Welt war. Das war natürlich, es gab Reagan und Gromyko oder wie, keine Ahnung, wie hießen die da andere?
Gromyko war der Außenminister.
Und
ja. Brezhnev.
Brezhnev, genau. Aber es war eine übersichtliche, also alles war feinsäuberlich irgendwie getrennt und geordnet. Und der Weltuntergang über den viel geredet wurde, irgendwie, der fand im Kino statt, aber nicht in der Wirklichkeit. Und ich meine auch, wie wir rumgelaufen sind damals, wir sahen alle aus wie die Clowns irgendwie. Es war, die 80er Jahre waren schon irgendwie so eine Art Zirkusvorstellung, und ich glaube auch Leute, die das nicht erlebt haben, die aber also mit den Relikten der Musik, mit diesem ganzen Spirit irgendwie konfrontiert sind, die verspüren in sich dann diese Sehnsucht irgendwie nach dieser Zeit. Das kann ich irgendwie verstehen. Weil das ist eine Zeit der großen Illusionen gewesen. Und also es war irgendwie wie so ein großer, gigantischer Zirkus. Also die Menschen im östlichen Europa haben das wahrscheinlich anders erlebt. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber und West-Berlin, um nochmal darauf zurückzukommen, West-Berlin war also eine Enklave des Unmöglichen. Also das
ist das, was ich gerne, wenn mich jemand fragen würde, wohin würdest du dich beamen lassen, wenn du dich zurückbeamen lassen wolltest, würde ich mich gerne nach West-Berlin 70er, 80er Jahre beamen lassen, um genau das zu erleben, wovon Sie gesprochen haben.
Ja, das war also sehr, sehr Stil, also für mich war das eine sehr stilbildende Zeit, keine Ahnung, stilbildend. Es hat sehr viel an meiner Persönlichkeit gefeilt, diese Zeit, die paar Jahre. Es war ja nicht so lang. 86 waren die 80er Jahre vorbei. 26. April 1986,
Tschernobyl.
Das war das Ende der 80er Jahre. Da wurde auf einmal allen klar, das ist kein Kino, das ist ernst.
Die Bedrohung gibt es wirklich. Ja, genau. Ja. Die kommt und man sieht sie nicht. Ja, anders als erwartet.
Es ist schon irre, wie die Zeiten, auch jetzt, was jetzt gerade irgendwie politisch irgendwie passiert und mit Amerika und hier in Europa auch und der russische Angriff auf die Ukraine und also es ist ein Tohuwabohu momentan, wirklich. Wir erleben gerade wirklich in einer Zeit der totalen Umwälzung. Das ist natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Privileg, dass man irgendwie in so einer Entwicklung teilhaftig wird, finde ich. Aber es beunruhigt mich natürlich in erster Linie.
Klar, weil, also ich weiß nicht, wie Ihr Gefühl ist, aber mein Gefühl ist irgendwie, dass diese ganz bedenkenlos war es ja auch nicht, aber diese optimistische Zeit vorbei ist.
Ja.
Politik, das ist jetzt ein gutes Stichwort ganz zum Schluss hier. Politik besser verstehen oder überhaupt verstehen betrifft uns ja am Ende alle. Dafür gibt's auch hier in der ARD Audiothek jede Menge tolle Podcasts. Klar, unseren Sachsen-Politik-Podcast kann ich nur empfehlen. Den höre ich immer, nicht weil es meine Kolleginnen und Kollegen sind, sondern weil ich hinterher wirklich schlauer bin als vorher. Hat man ja auch nicht überall und jederzeit. Und in Sachsens Politik ist es im Moment ja auch nicht so ganz leicht zu durchschauen. Deshalb Sachsen-Politik-Podcast hören.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.